mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Mir selbst hat es geholfen, unkomplizierter, leichter auch an diese Thematik dran zu gehen, auch in Bezug auf solche, die da drin in diesen Krisen stecken. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich haben möchte. Ich möchte so ein paar Gedanken weitergeben. Alles, was dir nicht gefällt, sage ich immer, wenn ich ein Seminar halte, spuck's aus. Brauchst du nicht zu schlucken, ist kein Problem. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, was wir mitnehmen können. Und das wünsche ich mir einfach. Und wenn es nur dieses ist, dass wir sagen, okay, ich habe vermehrt Informationen gekriegt. Ich kann damit etwas besser, etwas leichter umgehen. Ich habe einige praktische Ideen gekriegt. Ich möchte mich wirklich daran getrauen, auch vermehrt solchen Menschen zu begegnen. Begegnungen suchen, das ist ja nochmal was anderes, gell? Ob man selbst begegnet wird damit oder ob man sie sucht. Also nochmal ein ganz anderes Thema. Von daher, das wünschte ich mir eigentlich. Ich selber bin in Groß-Gerau tätig, habe dort von Donnerstag bis Sonntag Zeit, mich um die Gemeinde zu kümmern, und von Montag bis Mittwoch bin ich in einem Krankenhaus tätig. Das Seminar selber, ihr seht, ich habe einen Fahrplan gegeben. Ich bin sehr locker und sage, dann weißt du, wann es ungefähr zu Ende ist, je nachdem, dann, wo wir stecken. Wer gerne die Unterlagen haben möchte, sollte jetzt bitte meine E-Mail-Adresse aufschreiben. Melde dich bei mir zu Hause. Gerne schicke ich dir das zu. Und zwar Beat Eisenhut. Bitte nicht Beate. Kommt es nicht an. Beat Eisenhut aneinander geschrieben. @gmx.de.
Kannst du das mal
wiederholen? Beat Eisenhut@gmx.de. Dann würde ich gerne zu Anfang beten. Lass uns zusammen still werden. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du uns ausgerüstet hast mit allem, was wir brauchen, um den Mitmenschen so zu dienen, dass dein Name geehrt wird. Danke, Herr Jesus, dass wir von dir lernen dürfen. Danke, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Danke, Herr Jesus, auch für Erfahrungen, die Mitmenschen gemacht haben. Danke für alles, was wir hören. Hilf, Herr, dass wir es mitnehmen können. Du weißt, was jeder Einzelne von uns benötigt und braucht. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen.
Amen.
Ich habe uns als erstes einen Bibelvers mitgebracht, und zwar ist das Prediger Kapitel 7, Vers 2. Eine enorme Herausforderung an jeden Einzelnen von uns. Und das ist eigentlich das Ziel, was Gott haben möchte für uns selbst auch. Prediger 7, Vers 2, und zwar nur den ersten Teil. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen. Und der Lebende nehme es zu Herzen. Es ist besser, in das Haus der Trauer zu gehen. Ist es wirklich besser? Geht es dir wirklich besser? Wenn wir auf unsere Gefühle achten, dann geht es uns dabei nicht besser. Dann ist es anstrengend. Dann machen wir uns Gedanken. Was kann ich sagen? Was soll ich sagen? Wie wird das werden? Und doch sagt Gott hier ganz klar, es ist besser. Was ich festgestellt habe, immer wenn Krisen da sind, werden Menschen ganz anders offen. Eine meiner Aufgaben ist, von Zimmer zu gehen und die Patienten zu besuchen. Ich habe verschiedene Stationen, wo ich das mache. Und es ist eine riesen Herausforderung. Du weißt nicht, wer da liegt. Du weißt nicht, wie er drauf ist. Wir brauchen unwahrscheinliche Wahrnehmung für den anderen. Welche Impulse sendet er aus? Wer ist wirklich offen? Dann sind auch ganz komische Vorstellungen da, wenn es um Seelsorge geht, wenn also der Seelsorger kommt. Manche denken, oh, wer hat den bestellt? War das der Stationsleiter, der Oberarzt vielleicht, weil es mir so schlecht geht? Geht es mir wirklich so schlecht? Ich komme mal in den Lift rein und einer liest mein Schild, Klinikseelsorger. Dann hat er wirklich so gemacht. Oh, zum Glück ist es bei mir noch nicht so weit. Ich habe erst mal gestutzt, habe überlegt, was meint er damit, bis ich drauf gekommen bin. Ja, viele bringen das sehr schnell in Verbindung halt mit Sterben. Mir geht es so wahnsinnig schlecht. Zum Glück ist es bei mir noch nicht so weit. Seelsorge, gerade in diesem Bereich, muss viel, viel weiter verstanden und auch gefasst werden. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert. Es geht uns dabei nicht unbedingt besser. Lieber sind wir auf einer Hochzeit, oder? Ah ja, natürlich. Aber für den Menschen als solches, da haben wir im Alten Testament eine Stelle, wo es heißt, in der Not, was macht Gott? Öffnet er uns das Ohr. Und das ist das, was ich erlebe im Krankenhaus. Menschen sind ganz anders zugänglich, offen. Nicht alle, aber sehr viele. Und wenn wir Weisheit haben, die richtige Wahrnehmung, sind wir in der Lage, manches zu vermitteln auch. Und dann habe ich noch den vierten Vers, den ersten Teil, wo es heißt, das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert. Interessant ist, dass hier vom Herzen die Rede ist. Nicht der Verstand der Weisen. Wir müssen mit dem Herzen hingehen. Das Herz ist das Entscheidende. Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert. Aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Und wir möchten gerne zu den Weisen gehören, wir möchten gerne zu denen gehören, die wirklich Gottes Weisheit auch weitergeben, die für andere da sind. Dazu brauchen wir das Herz. Und das sind zwei Bibelworte, die uns unwahrscheinlich herausfordern. Die uns herausfordern und wo wir uns Gedanken machen müssen, wie sieht's aus? Bin ich wirklich bereit, hinzugehen? Ohne, dass du angesprochen wirst. Du hörst, da ist irgendwo ein Todesfall, kennst die Person irgendwo, vielleicht auch von der Ferne her. Gehst du hin? Besser im Haus der Trauer zu sein, als im Haus, wo gefeiert wird. Gott sagt uns dieses und doch meiden wir das Haus der Trauer. Wir meiden es eher. Jesus war anders. Er ging auf ein Fest und weißt du, was er gemacht hat? Also ich würde das nie machen. Da ging er am Teich Bethesda vorbei, gell? Da hatte er die Not, das Elend, alles gesehen. Und anschließend ging er aufs Fest. Also wenn ich irgendwo eingeladen bin auf ein Fest, da gehe ich vorher nicht im Krankenhaus vorbei, um mich so richtig einzustimmen. Jesus hat es gemacht. Warum tun wir uns so schwer? Meistens deshalb, weil wir uns unsicher, hilflos und unbeholfen fühlen. Das hat irgendwo damit zu tun, dass wir nicht so richtig wissen, wie kann ich und wie soll ich dem anderen begegnen? Was geht da wirklich in dem anderen vor? Wir wissen nicht, wie wir reagieren sollen. Wir haben Ängste, wir haben Befürchtungen, Hemmungen und gehen Menschen, welche durch Verluste in solch einer Krisensituation geraten sind, letztlich ein Stück weit aus dem Weg. Wenn es denn nicht sein muss. Jetzt bist du Gemeindeleiter, gell? Ja, manchmal ist man gefordert. Da kannst du nicht ausweichen. Da musst du hin. Geht nicht anders. Gehört sich so. Habe ich alles auch erlebt. Mit Angst und Unbehagen und unfreimütig. Und wisst ihr, das wünsche ich uns eigentlich, gerade in diesem Bereich, dass wir mehr Freimütigkeit gewinnen. Freimut heißt, freien Mut zu haben. Losgelöst von Menschen in der Abhängigkeit von Gott hinzugehen. Und dazu braucht es ein Stück weit einfach auch Zurüstung. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen was in der Richtung auch erleben und erfahren dürfen. Wir haben jetzt mitunter zu wenig mit dieser Thematik beschäftigt. Und mir ging es genauso. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich bin so dankbar, dass es hier in meinem Leben Horizonterweiterung gegeben hat durch die 2-3 Jahre jetzt in diesem Seelsorgebereich. Natürlich ist es ein spezieller Bereich. Und ich bin so froh, dass es in der Gemeinde nicht Alltagssituation ist, gell? Das ist ja auch schön. Es ist ein spezieller Bereich und umso mehr ist es wichtig für uns, dass wir uns damit auch auseinandersetzen. Wir wissen oft nicht, wie wir ganz praktisch zur Seite stehen können. Die einen haben Angst, man könnte den anderen verletzen. Ist nicht unberechtigt. Kaum einer ist so dünnhäutig wie die, die Menschen verloren haben, die diesen Verlust erlebt haben. Und auf der anderen Seite möchte Gott gerne, dass wir ein Stück weit solche Menschen begleiten, ihnen zur Seite stehen und für sie da sind. Ich hoffe, dass durch dieses Seminar ein bisschen Licht reinkommt. Und wenn der ein oder andere von euch die Unterlagen sich zuschicken lässt, dass sich da nochmal beschäftigt und sagt, jawohl, ich möchte da wachsen, ich möchte da innerlich weiterkommen, ich möchte auch hier vorbereitet sein, dass Gott mich gebrauchen kann. Und manchmal erleben wir das, wir lassen uns zurüsten und Gott schenkt uns und schickt uns die entsprechenden Menschen, wo gerade auch dieser Bereich letztlich, wo wir zugerüstet worden sind, gefragt ist. In unserer Gesellschaft sind die Themen Tod und Sterben weitgehend aus dem Alltag verbannt. Heute wird hauptsächlich im Krankenhaus gestorben. Das hat nun verschiedene Ursachen auch. Da möchte ich auch nicht groß näher drauf eingehen, aber es ist tatsächlich so. Es wird ganz wenig zu Hause gestorben. Wir tun alles, um uns nicht damit befassen zu müssen. Es gibt Ausnahmen. Ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt mit einem Patienten, der sagte zu mir, ich muss Sie fragen, wissen Sie, mich beschäftigt sehr stark, was ist danach? Wenn ich hier abtrete, was ist dann? Okay, habe ich gesagt, ich mache mir Gedanken, nächste Woche bin ich wieder da und wir reden zusammen und ich bin überlegen, was kann ich ihm mitbringen? Dass ihm eine Hilfe sein könnte, dass sein Leben geklärt wird. Ich habe ihm gesagt, Sie brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus. Aber ich habe die Befürchtung, Sie wissen nicht wie. Genauso ist es, sagt er. Ich sage, da müssen wir reden darüber. Ja, Menschen machen sich Gedanken, es gibt Ausnahmen, aber im großen Ganzen gesehen versucht man, das ganze Thema wegzuschieben. Wir halten die Thematik auch fern von unseren Kindern. Ich bin froh, dass sich da auch ein Gesinnungswandel anbahnt. Vermehrt erkannt wird, wie wichtig das ist, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, dass man denen nicht aus dem Weg geht, dass man sich der Sache einfach auch stellt. Warum ist das so? Verluste machen einem Angst. Verluste verunsichern. Nicht umsonst ist von der Trauerarbeit die Rede. Trauer muss bearbeitet werden. Denn es ist wirklich harte und schwere Arbeit an sich selbst, seinen Gefühlen und auch was das Umfeld anbelangt. Verschiedenes muss bearbeitet, verarbeitet und ganz neu geregelt werden. Die Trauer um einen geliebten Menschen gehört, wie die Liebe selbst, zu den tiefsten Gefühlen, die man überhaupt im Leben erfährt und empfindet. Je näher man zu einem Menschen steht, desto tiefer die Trauer. Hat also immer auch mit Beziehung und Identifikation zu tun. Je mehr ich mich identifiziere mit einem Menschen, je näher ich ihm stehe, desto mehr schmerzt es. Was es lindern kann, das habe ich dieses Jahr erlebt. Meine Mutter ist gestorben im Februar. Ich freue mich sehr, wir haben vor Monaten darüber geredet. Wenn es soweit ist, welchen Bibeltext möchtest du haben? Sie hat mir gesagt, Psalm 139. Okay, habe ich gesagt, und ich möchte gern, dass du mich beerdigst. Ich sage, das mache ich. Ich werde darüber predigen. Dann haben wir die Lieder ausgesucht zusammen. Dann in dem Bewusstsein, ich weiß, wo sie hingeht. Wir werden uns wiedersehen. Wie sie gestorben ist, eine Riesengnade, das wünscht sich jeder von euch. So zu sterben, praktisch eingeschlafen, gell? Im Alter von knapp 87 Jahren. Hartes Leben gehabt, anstrengendes Leben, viel geleistet. Allein von der Kinderzahl her schon unheimlich viel geleistet. Du lachst, gell? Ja. Auf der anderen Seite eine ganz, ganz zufriedene Frau. Ich habe mich extra auch nochmal erkundigt bei der Betreuerin. Ein sagte, sie ist so zufrieden. Und wenn du das alles hörst, weißt du, dann hilft es dir, einfach zu sagen, ja, Herr, danke, wie das alles gelaufen ist. Danke. Danke, dass du so viel Gnade geschenkt hast. Also Umstände auch helfen auch mit, dass vielleicht die Trauer nicht so extrem ist. Das sind alles Ursachen, die mit dazu beiführen. Aber letztendlich geht es darum, dass eben das mit zu den tiefsten Gefühlen gehört. Diese Trauer im Verlust von Menschen. Lass uns das mitnehmen, lass uns dessen auch bewusst sein, wenn wir mit solchen Menschen zu tun haben. Weil man den Menschen so sehr liebt, sitzt der Schmerz über den Verlust so tief in uns drin. Trauer ist letztlich eine Ausdrucksform des Schmerzes, den wir über den Verlust des Geliebten in uns tragen. Trauer ist die einzige mögliche Antwort auf einen erlebten Verlust. Ausgedrückte und gelebte Trauer ist überlebenswichtig und ist überlebensnotwendig. Ich finde das Wort notwendig so gut, oder? Da wird die Not gewendet, dass man nämlich drüber wegkommt. Das ist ja die Not, dass man nicht drüber wegkommt, dass man irgendwo stecken bleibt. Es ist notwendig, diese Trauer zuzulassen. Der Umgang mit Trauer, Trauer macht den Verlust um einen geliebten Menschen bewusst, fördert die Bewältigung dieses Verlustes. Wenn wir Trauer zum Ausdruck bringen und uns mit ihr auseinandersetzen, dann findet letztlich auch Heilung statt. Heilung in dem Sinne, dass ich eben nicht mehr festhänge im Vergangenen, sondern mich aufmache, nach vorne zu schauen, nach vorne zu gehen, Lücken, die entstanden sind, neu auszufüllen. Manches muss ja dann ganz neu überdacht werden, gell? Wenn es um Trauerarbeit geht, müssen wir sie auf drei große Säulen stellen. Erstens loslassen, äußerlich, ja, okay, aber es geht um das innere Loslassen. Das innere Loslassen. Dann verabschieden, ganz klar verabschieden und dann eben auch neu anfangen. Das sind die drei grundsätzlichen Säulen, auf welche wir die Trauerarbeit stellen. Diese Säulen müssen aufgerichtet werden und das geschieht nicht unbedingt nacheinander, sondern eher nebeneinander. Mal wird an der einen gearbeitet und dann auch an der anderen. Also dieses Loslassen, dieses Verabschieden und dann neu anzufangen. Was nun den Trauerprozess oft behindert und nicht voranschreiten lässt, ja sogar dafür sorgt, dass er zum Stillstand kommt, sind unsere Gefühle. Wir reagieren auf das Schicksal mitunter mit Wut, mit Angst, mit Traurigkeit, mit Sorge, mit Eifersucht, mit Enttäuschung, mit Verzweiflung, mit Hoffnung, mit Erleichterung und so weiter. Da könnten wir noch mehr Gefühle aufzählen. Wir reagieren so und deshalb müssen diese Gefühle letztlich bearbeitet werden. Sie haben alle ihre Berechtigung. Versuche nicht in der Begleitung, diese Gefühle irgendwie abzuschwächen, zu verurteilen. Nein, sie haben ihre Berechtigung. Sie sollen zugelassen werden. Man müsste dahin kommen, dass man nicht festhält an ihnen, gell? Aber sie haben ihre Berechtigung. Auch ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, den anderen so schnell wie möglich aus seiner Trauer rauszuführen. Zieh ihn da nicht. Mach es nicht. Es hilft nichts. Wir möchten ja gerne, dass der Schmerz so schnell wie möglich aufhört. Und wir in unserer Zeit sowieso, oder? Wir haben doch für alles irgendwo ein Tablettchen und sonst was. Wir brauchen doch heute keine Schmerzen zu haben. Ja, aber das übertragen wir mitunter dann auch auf den inneren Menschen. Und da reicht es oft nicht so ein Tablettchen, gell? Von daher, nein, es muss dieser Schmerz durchlebt werden. Du stehst daneben. Du kannst es ihm nicht abnehmen, gell? Wisst ihr, und unsere Hilflosigkeit. Und wir Männer sind da ganz besonders gefährdet. Jeder, der mit dabei war, wenn ein Kind geboren wurde, weiß, wie furchtbar das ist. Ich habe es mehrmals erlebt. Du kannst nichts machen. Du würdest am liebsten selbst dich hinlegen. Und dieses Kind rausdrücken. Du kannst nur zugucken, wie deine Frau sich abquält. Das sind die schlimmsten Augenblicke für uns Männer. Und so ähnlich geht's uns, wenn wir jemanden haben, wir möchten ihm gerne helfen, wir möchten ihm gerne den Schmerz abnehmen. Geht nicht. Er muss ihn durchleben, er muss selber damit klarkommen. Du kannst nur als Begleiter dabei stehen, Verständnis zeigen, für ihn beten und ihm zur Seite stehen, vielleicht in ganz, ganz praktischen Dingen, dass er weiß, er ist eben nicht alleine. Diese Gefühle haben ihre Berechtigung. Sie dürfen sein, sie müssen ihren Platz bekommen. Jedoch müssen sie bearbeitet und erledigt werden, wenn wir unserem Trauerprozess vorankommen wollen und ihn zum Abschluss bringen möchten. Schmerz und Verzweiflung wechseln sich ab mit Wut und Trauer, mit Sehnsucht und Einsamkeit. Sie wechseln sich ab mit Dankbarkeit, Erleichterung, Zorn und Wut mitunter auf den Verstorbenen, weil er mich jetzt alleine gelassen hat, gell? Alles Mögliche ist da dabei. Und es wechselt sich ab mit tiefen Schuldgefühlen, mitunter, dass man sich zu wenig oder gar nicht für den anderen da war und geholfen hat. Neidisch auf das Glück anderer zu schauen, der immer noch den Partner hat, dem sein Kind eben nicht bei der Geburt gestorben ist, gell? Diesen Schmerz mitzukriegen, neidisch zu sein und den Eindruck zu haben, ich kann nie mehr glücklich werden. Das sind alles so Gedankengänge, alles solche Empfindungen, die in solchen Menschen vorhanden sein können. Ich möchte, dass wir mehr Verständnis finden dafür. Das Bedenken. Wer das nicht erlebt hat, wird schwierig werden, gell? Deshalb müssen wir uns umso mehr hineindenken. Es ist nicht so, dass nur die, denen helfen können, die das alles auch selbst mitgemacht haben. In keinster Weise. Möchte an das anknüpfen, was Daniel gesagt hat. Weißt du, der Heilige Geist, der ist in der Lage in uns. Und das ist ja unser großer Vorteil, den wir haben gegenüber all denen, die noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Sie haben das wichtigste Werkzeug nicht in ihrem Leben. Welches ihnen Weisheit schenken kann, welches letztlich mithelfen kann, dass man sensibler wird, feinfühliger wird, dass einem deutlich wird, und ich habe solche Situationen auch erlebt, wo ich mir gesagt habe, oh, das war nicht so gut. Das muss ich unbedingt das nächste Mal anders machen. Mich dann austausche mit meiner Kollegin, frage, wie könnte man das machen? Manchmal geht es um Formulierungen. Manchmal muss man auch aufpassen, dass man nicht zu locker mit dem Tod umgeht? Für mich ist das nicht ein Riesenproblem. Ich habe das geklärt von der Schrift her. Aber es gibt andere, es ist ein Riesenproblem für sie. Sie haben keine Klarheit. Sie haben nicht diese Überzeugung, diese Gewissheit. Und da muss man aufpassen, muss man wachsam sein. Aber der Heilige Geist, er kann uns dahin bringen. Du musst nicht jedes Problem durchgemacht haben, um an anderen helfen zu können. Du brauchst nicht in den Drogen drin gewesen zu sein, um jemandem zu helfen, gell? Keine Frage. Und genauso trifft es auch dafür zu. Aber wir müssen offen sein, wachsam sein und hinhören, was der Geist uns sagen möchte. Es ist letztlich eine Achterbahn der Gefühle, eine gähnende, nicht zu ertragende Leere. Die Seele ist krank, der Körper streikt, die Trauerbewältigung scheint zu stocken. Und hier sind wir Männer viel, viel stärker gefährdet als die Frauen, weil wir es nicht zulassen wollen, dass man weint. Gell? Ich habe als Kind, glaube ich, einmal meinen Vater weinen sehen. Ich weiß nicht mehr warum. Ich war geschockt. Ja, richtig geschockt. Und es war mir klar, es muss was ganz Schlimmes sein, wenn der weint. Wir Männer scheinen solche Gefühle nicht zu erlauben. Wir neigen dazu, den Gefühlen wenig Raum zu schenken. Männer haben nicht die kulturelle Erlaubnis zu weinen und zu trauern. Und Männer haben oft eine doppelte Last. Der Mann spürt seine eigene Trauer und leidet gleichzeitig, weil seine Frau leidet. Wir sind in unserem Krankenhaus die geburtenreichste Klinik von ganz Hessen. Und das ist toll auf der einen Seite, gell? Wenn alles reibungslos geht, ist das toll. aber oft geht es nicht reibungslos. Und dann haben wir die Aufgabe, für die Eltern da zu sein, sie zu begleiten, durch diesen ersten Schmerz hindurch. Und ja, da ist es dann einfach so, dass der Mann gerne seine Frau nicht zusätzlich belasten möchte. Und wir reden darüber, nur es hilft ihm selber nicht. Es hilft ihm selber nicht. Nicht zusätzlich belasten, dass sie mitkriegt, wie schwer es ihn mitnimmt. Und er meint dann, er müsse seiner Frau gegenüber die Traurigkeit letztlich einstellen, müsse sie ihr abnehmen, und letztlich steht er daneben und ist hilflos. Wenn sein Umfeld ihn dann noch dazu anhält, dass er jetzt für seine Frau stark sein muss, dann hält er als Zeichen der Stärke seine eigene Traurigkeit zurück, damit seine Frau nicht auch noch zusätzlich durch seinen Schmerz belastet wird. Bitte keine solchen Aussagen. Er muss nicht stark sein. Nein, sie müssen gemeinsam lernen, das zu tragen, sich gegenseitig zu tragen. Sie müssen gemeinsam lernen, über diese Sache wegzukommen. Es wäre nochmal ein Bereich für sich, gerade über diese Thematik, wenn Eltern verwaist sind. Wie geht man damit um? Ein Riesengebiet, Und wie manche Eltern sind auseinandergegangen, weil sie es nicht geschafft haben, das gemeinsam zu tragen. Von daher, wie gut, wenn da Unterstützung ist, wenn da Verständnis ist, wenn man weiß, wo die Fallen auch sind, in die man hineintappen kann, wenn da im Vorfeld darauf hingewiesen werden kann. Und habe schon öfters dann auch mit Eltern gesprochen, sie wissen, sage ich dann, dass es ganz wichtig ist, zusammenzustehen. Und bitte haben Sie nicht gegeneinander Erwartungen. Das ist auch so ein Riesenpunkt, gell? Erwartungen an den anderen. Wie getrauert werden soll. Und wenn dann mitunter ein Mann schneller darüber wegkommt, dann hat die Frau mitunter den Eindruck, ich glaube, der hat unser Kind gar nicht richtig lieb gehabt. Und er hat den Eindruck, es wäre jetzt endlich mal genug. Wann ist genug getrauert? Ein Jahr? Ein halbes Jahr? Zwei Monate? Wisst ihr, das kann niemand festlegen. Niemand. Das weiß nur jeder für sich selbst, wann es genug ist. Und jeder muss dahin durchgehen. Von daher ist es einer der größten Fehler, die gemacht wird, dass man meint, man müsste hinterher sein, dass jetzt mal abgeschlossen wird. Nein. Jeder weiß, wie viel Zeit das er braucht. Und der Partner sollte diese Zeit mitgehen. Gefühle, diese Gefühle, ich habe schon gesagt, müssen bearbeitet werden. Und erst wenn diese Gefühle bearbeitet sind, kann der eigentliche Trauerprozess beginnen, beziehungsweise fortgesetzt werden. Die Wut, vielleicht auch auf die Ärzte, wenn man den Eindruck hat, die haben Fehler gemacht. Es muss irgendwann diese ganzen Gefühle losgelassen werden. Irgendwann trifft es zu. Wann es nicht, weiß ich nicht. Weißt du nicht. Aber irgendwann trifft es zu. Genug ist genug. Irgendwann muss man sich aussöhnen mit vermeintlich oder gar mit real Schuldigen. Wir haben es erlebt, unsere jüngste Tochter, sie hat MS, seit... Oha, lass mich rechnen. 10 Jahren, genau. Mit 16 haben wir das festgestellt und sie ist jetzt 26. Sie hat dieses Jahr einen Schub gekriegt und sie war beim Arzt. Allerdings am Wochenende, von daher war es schwierig. Der hat sie nach Hause geschickt, sie würde simulieren und sowas erzählt und hat dann einen Schub gekriegt. Am nächsten Tag musste sie im Rollstuhl dann gefahren werden. Sie war von hier runterwärts praktisch gelähmt. Konnte nicht mehr gehen, nichts mehr. Ja gut, dann kommen dann schon so Gedanken, gell? Wenn du dann so 5 Söhne hast, die gestandene Männer sind, dann bearbeiten die dich als Vater. Und, was sollen wir unternehmen? Das kann man doch nicht einfach sitzen lassen. Der Arzt, der muss doch drangenommen werden. Ja, solche Wut, wie geht man damit um? Wo geht man damit hin? Und wie oft ist das so, dass wenn vielleicht im Krankenhaus jemand stirbt, dass tatsächlich irgendwo Schuldige sind? Aber irgendwann muss man loslassen, sich aussöhnen, muss sich aussöhnen mit dem Schicksal, aussöhnen, welches diese Umstände mitgebracht hat, sonst kommt man nie zur Ruhe und das Ganze kann nicht zu einem Abschluss kommen. Diese Dinge zugestehen und du als Begleiter, wenn du Möglichkeiten hast, weise darauf hin, du irgendwann, sag nicht jetzt, aber irgendwann, musst du diese Gefühle loslassen. Gut ist, wenn man begriffen und erkannt hat, dass die Gefühle generell in sehr engem Zusammenhang stehen mit unserem Denken. So wie du denkst, so fühlst du. Wer Gefühle ändern möchte, muss sein Denken ändern. Das hängt da ganz, ganz eng zusammen. Ulrich Schaffer sagte, du hast ein Recht auf deine Tränen, auf dein Schweigen, auf deine Ratlosigkeit, auf deine innere und äußere Abwesenheit. Du musst nicht den Glücklichen spielen, du musst nicht über den Dingen stehen. Es sind Krisensituationen, es sind Ausnahmesituationen, du hast ein Recht darauf. Wir wollen über die Vielfalt der Trauer nachdenken. Und es ist wichtig, dass wir das festhalten, jeder trauert anders. Da gibt's keine Vorgaben, gell? Es muss so und so sein. Jeder trauert auf seine Weise. Und es ist wichtig, dass er an jedem seine Art zu trauern zugesteht. Der eine kurz, der andere lang, der eine leise, der andere laut. Alles ist erlaubt. Nichts ist verboten. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Die Art der Trauer wird von vielen individuellen Gegebenheiten des Verstorbenen und den eigenen bestimmt. Ist es ein nächster Angehöriger, ein Verwandter, ein Freund? Wie alt war er? Hat er eine Leidenszeit hinter sich? Hat es mit Unfall zu tun? Suizid? All dies hat Einfluss auf die Trauer. Ist es ein Kind, wird es schwieriger. Ganz interessant. Ja, dann wird es noch viel, viel schwieriger. Also all diese Dinge spielen mit einer Rolle, wie die Trauer aussieht. Frühe Verluste können wieder aufleben und sich mit neuem Schmerz überlagern. Es gibt verschiedene Strategien, um mit Trauer umzugehen. Da haben wir das emotionale Durchleben der Trauer. Hier stehen die Gefühle im Mittelpunkt. Dann haben wir den Versuch, das Geschehene zu verstehen. Hier steht das Denken im Mittelpunkt. Dann haben wir die Aktivitäten zur Bewältigung des neu entstandenen Chaos. Hier steht das Tun im Mittelpunkt. Oder wir haben ein beschränktes Weiterfunktionieren. Es wird nur das Allernötigste gemacht. Hier steht das Vermeiden im Mittelpunkt. All diese Strategien, welche gleichberechtigt nebeneinander stehen, grundsätzlich ist keine besser oder schlechter als die andere. Und welche Strategie gewählt wird, hat sehr eng zu tun mit unserer Persönlichkeit. Mit uns als Menschen selbst. Wenn wir zu dem emotionalen Personenkreis gehören, dann werden wir die Gefühlsstrategie wählen. Gehören wir zu denen, die in ihrem Leben voll Tatendrang sind, dann ist es klar, dann werden wir die Aktivitätenstrategie wählen. Je nachdem, wie wir gestrickt sind, je nachdem, wie unsere Persönlichkeit aussieht, entsprechend wählen wir eine Strategie, um mit unserer Trauer umzugehen. Diese Dinge zu wissen, kann uns eine Hilfe sein. Vielleicht bist du ein Gefühlsmensch und du willst einen anderen begleiten und hast einen Eindruck, ja, das sind überhaupt keine Emotionen. Oder du bist ein Verstandesmensch und du kommst mit den Emotionen überhaupt nicht klar. Je nachdem, wie der Einzelne eine Persönlichkeit hat, wird er eine entsprechende Strategie wählen. Wir haben 4 Stadien, die bewältigt werden müssen, wenn es um Trauer geht. Erstes Stadium, das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Nicht wahrhaben wollen, dass tatsächlich der Betreffende gestorben ist. Wir wollen den Tod nicht wahrhaben, dass der geliebte Mensch uns für immer verlassen hat. Wir stehen unter Schock, bewegen uns wie in Trance, vor allen Dingen dann eben auch, wenn das mitunter aus heiterem Himmel geschieht. Da kommt jemand ins Krankenhaus und dann, habe ich kürzlich wieder erlebt, ja, man hat da nicht damit gerechnet, es ist besser geworden mit ihm, war auch, ist besser geworden, man hat überlegt, von der Intensivstation runter auf normale Station und in der Nacht ist er gestorben. Und für die Angehörigen ein Riesenschock. Überhaupt nicht damit gerechnet. Gell, wenn du ein Stück weit begleiten kannst, auch im Krankenhaus, durch Besuche und so weiter, und du siehst, es wird immer schwieriger, ne? So, und dann fängst du ja auch innerlich an, dich darauf einzustellen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, das ist so das erste Stadium. Das zweite Stadium ist dann, dass die Gefühle aufbrechen. Gefühle aufbrechen, wir haben schon drüber gesprochen. Wir leiden letztlich unter Gefühlsschwankungen. Wir fangen an, aus heiterem Himmel zu weinen. Gar keine groß was gesagt. Unser Körper ist am Ende. Wir können kaum noch schlafen oder kommen kaum noch aus dem Bett. Wir können nicht ruhig sitzen oder wir bewegen uns kaum von der Stelle. Wir schlingen wahllos Essen in uns hinein oder kriegen kaum ein bisschen runter. Wir glauben, nie mehr glücklich zu werden. Wir hadern mit dem Schicksal, wir hadern mit Gott. Auch so diese Frage, womit habe ich das verdient? Ja, dieser strafende Gott. Wir beneiden andere Menschen, die ihren Partner behalten dürfen, reagieren gereizt, wenn uns jemand sein Beileid ausspricht oder uns helfen will. Das ist so dieses Stadium der aufbrechenden Gefühle. Unsere Gedanken kreisen ununterbrochen darum, was wir nie mehr gemeinsam mit dem verstorbenen Menschen erleben können. Das Leben draußen erscheint uns wie ein Film, an dem wir nicht mehr teilhaben können. Und in dieser Phase sind wir nur mit uns selbst beschäftigt, kreisen nur um uns selbst. Diese Phase ist die schmerzlichste und schwierigste Phase in der Trauerbewältigung. Dann haben wir das dritte Stadium, der langsamen Neuorientierung. Irgendwann wird dann akzeptiert, wir werden noch darüber nachdenken, die 5 Aufgaben, die der Trauernde selbst hat, die er bewältigen sollte. Dieses dritte Stadium der langsamen Neuorientierung. So langsam beginnen wir uns wieder nach außen zu orientieren. Wir können uns zeitweise wieder konzentrieren, uns auch mal an etwas erfreuen. Trauer und Hader lassen langsam nach und sind nicht mehr so intensiv. Und was mir ganz wichtig ist, gell, auch bete, wenn in solchen Situationen Gott Vorhaltungen gemacht werden, versuch nicht in erster Linie dagegen vorzugehen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, glaub es mir. Warte, rede später, wenn er vielleicht in diesem Stadium der Neuorientierung ist, wenn er vielleicht sogar im 4. Stadium ist, des neuen Gleichgewichts, dass man dann nochmals zurückschauen kann und sagen, guck mal, lass uns darüber nochmal reden. Vielleicht solltest du da nochmal ins Gebet gehen, den Herrn um Vergebung bitten oder wie auch immer. Aber in der Situation selbst, du belastest ihn zusätzlich. Und in solchen Situationen nicht in erster Linie Anforderungen stellen, sondern begleiten, entlasten. Wir müssen uns Gedanken machen, was entlastet den Betreffenden? Wie könnte ich auf irgendeine Weise ihn entlasten? Wenn du Anforderungen stellst an ihn, und sie mögen noch so geistlich sein und du magst noch so viele Bibelverse dafür haben, sie belasten ihn zusätzlich. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott viel barmherziger ist mitunter als wir. Ich will nicht sagen, dass das alles in Ordnung war. Das ist nochmal was anderes. Alles hat seine Zeit, gell? Und es ist ganz wichtig auch zu erkennen, wann ist der Zeitpunkt da. Also dieses Neuorientieren. Trauer und Hader lassen langsam nach und sind nicht mehr so intensiv. Jedoch haben wir noch starke Stimmungsschwankungen. Unser Körper gelangt langsam wieder zu einem normalen Rhythmus. Und dann haben wir das vierte Stadium, Stadium des neuen Gleichgewichts. Wir sind zu einem neuen körperlichen und seelischen Gleichgewicht gelangt. Es erfüllt uns bisweilen immer noch mit Wehmut, an die Vergangenheit, an den vergangenen Menschen zu denken. Doch wir sehen vertrauensvoll in die Zukunft. Wir werden den verstorbenen Menschen nie ersetzen oder vergessen können. Wir haben uns eine neue Lebensaufgabe gesucht und uns neue Fähigkeiten zugelegt, die Alltagsaufgaben zu bewältigen. Die Trauerstadien müssen nicht unbedingt in dieser Reihenfolge auftreten. Sie können sich ganz vermischen, überlappen oder sich auch abwechseln. Wie ein Mensch trauert, hängt von seiner Persönlichkeit ab und der Beziehung, die er zu dem Verstorbenen hatte. Regeln oder gar Vorschriften für die richtige Art des Trauerns kann und darf es deshalb nicht geben. Jeder muss seinen Weg gehen und du darfst dem anderen nicht vorschreiben, welchen Weg er zu gehen hat. Du darfst ihn begleiten. Du darfst ihm Stütze sein. Du darfst ihn entlasten. Keine Frage. Dann haben wir 5 Aufgaben zur Trauerverarbeitung. Dieser Trauerprozess ist kein passiver Vorgang. Mal gucken, was kommt. Ich sitze da und warte. Gell? Nein. Auch das ist natürlich sehr wichtig, dass der Trauernde merkt, er selber ist gefragt. Und er wird auch dahin kommen. Unterstütze ihn da drin. Es ist also nicht so, dass es ein passiver Vorgang ist, bei dem etwas mit einem geschieht. Vielmehr muss der Trauernde selbst aktiv werden und eine Reihe von Aufgaben lösen. Diese Arbeit gewährleistet erst einen normalen Trauerprozess. Wird die Arbeit nicht geleistet, ist der Abschluss des Trauerprozesses nicht möglich. Und diese 5 Aufgaben entsprechen in gewisser Weise den 4 Stadien, welche wir oben betrachtet haben. Zunächst einmal die Wirklichkeit des Verlusts akzeptieren und annehmen. Im ersten Stadium, man will es nicht wahrhaben, gell? Also wir müssen, oder der Trauernde muss dahin kommen, jawohl, akzeptieren, annehmen. Sich nicht länger dagegen auflehnen. Das Trauergefühl aufbrechen können, um die gesunde Bewältigungsarbeit anzutreiben, so ist es nötig, den Verlust verstandes- und gefühlsmäßig zu realisieren. Der Betroffene muss begreifen, dass er eben doch wahr ist, so schlimm es auch ist. Erst dann kommt Trauernde einen Schritt weiter in die nächste Phase und zur nächsten Aufgabe. Und das zweite Stadium haben wir ja gesagt, die aufbrechenden Gefühle, den Schmerz des Verlusts und andere Gefühle erfahren und zulassen. Sie nicht unterdrücken. Die unterschiedlichen Emotionen der Trauer sollen zugelassen und ausgehalten werden. Auch von deiner Seite, der du begleitest, müssen ausgehalten werden. Gell? Ja, das ist ja nicht einfach. Sag's immer wieder. Man steht daneben. Und dann kann es schon mal sein, dass du mitweinst. Gell? Habe ich selber erlebt. Ich habe einen Vater zu tun gehabt, der sein Neugeborenes verloren hat. Und er weinte. Und ich habe ihn in den Arm genommen und hatte auch Tränen in den Augen. Was mir einfach so leid getan hat. Und wenn du dann selber ein paar Kinder hast, die alle gesund auf die Welt gekommen sind, gell? Dann noch mehr. Und das sind schon harte Augenblicke für alle Beteiligten. Und es ist gut, wenn wir mitgehen können. Und dann brauchen wir zum Teil gar nichts zu sagen. Manchmal ist es besser, zu schweigen. Ja. Wisst ihr, und Was würde es so einem Vater helfen, wenn ich ihm sage, Sie sind ja noch jung? Ja. Mag gut gemeint sein. Es nutzt auch nichts, einer Mutter zu sagen, die ihr Kind verliert, ihr Neugeborenes verliert. Ach, wissen Sie, Gott weiß schon warum. Auch nicht, wenn vielleicht festgestellt wird, dass es behindert war, gell? Ja. Es ist ihr Kind. Und heutzutage wissen wir ja, dass die Verbindung zwischen Mutter und Kind, und zwar in beide Richtungen, viel intensiver ist, als man früher gedacht hat. Viel intensiver. Und von daher lasst uns auch den Mut haben, nichts zu sagen. Du brauchst nichts zu sagen. Bringe zum Ausdruck, dass du bewegt bist. Besser ist es dann zu sagen, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so leid. Wir meinen ja oft, wir müssten auf alles irgendwo was sagen können, gell? Es gibt Situationen, da ist es gut, einzugestehen. Ich bin sprachlos. Damit der Betreffende, der Trauernde, der ist ja selber sprachlos, oder? Ja. In dem Moment solidarisierst du dich mit ihm und das schafft Vertrauen. Und wenn man dann hinterher hört, das hat mir so geholfen, dass sie da waren. Und du denkst, aha, habe ich aber gar nichts gesagt. Nein, die Anwesenheit, die Art und Weise, was der andere wahrgenommen hat bei dir, ist angekommen. Du hast dein Herz sprechen lassen, das habe ich auch einleitend gesagt, gell? Im Haus der Trauer, da gehört das Herz hin, in erster Linie, nicht der Verstand. Nicht die sprachliche Begabung, nicht die tollen Ausdrucksformen, das Herz gehört dorthin. Das Herz und die Weisheit. Also zulassen, aushalten können, Schmerzen, Gefühle, um den Verlust aufarbeiten zu können. Wer diese Gefühle nicht zulässt oder mit Alkohol, Medikamenten oder Arbeit, Hyperaktivität wegdrückt, blockiert den Bewältigungsprozess. Flucht war noch nie eine Hilfe, gell? Warum? Die Dinge holen dich ein. So schnell bist du gar nicht. Du kannst nur für eine gewisse Zeit fliehen. Und meistens bringt Flucht noch mehr Probleme mit sich. Meistens. Von daher ermutige, sich dem auch zu stellen. Auch dieses Flüchten in die Arbeit hinein, sich nur noch zuschütten mit Arbeit, hilft letztlich nicht. Und ich möchte nochmal sagen, wir Männer sind hier wesentlich mehr gefährdet. Ja, wir verstehen uns ja dann selbst nicht mehr, wenn die Gefühle uns übermannen, gell? Und das stört uns, dass wir das nicht im Griff haben. Also der Bewältigungsprozess wird blockiert und die Gefahr der Fixierung ist groß. Sucht und Chronifizierung von Belastungsreaktionen oder körperlichen Symptomen können letztlich dann die Folge sein. Und so nach und nach diese Gefühle bearbeiten, sie ganz bewusst loslassen und sich von ihnen verabschieden, denn irgendwann ist es genug. Weißt du, und das wird mit der Zeit dem Trauernden auch klar. Also den allermeisten. Irgendwann ist es genug. Denn immer dieses aufbrechende Gefühle, das kostet ja Kraft. Da bist du ja hinterher geschlaucht und fertig. Und ja, Gott hat es so eingerichtet, dass wir doch tatsächlich irgendwann auf die Idee kommen. Genug ist genug. Und dann bist du gefragt, dass du ihn unterstützt. Und sagt, ja, lass los. Und natürlich, wenn es um jemanden geht, der zu Jesus gehört, gell, dann kann man da wirklich loslassen und abladen im Gebet. Sag Herr, ich bring dir das alles hin. Hilf mir. Dann die dritte Aufgabe, sich an ein Leben ohne das Verlorene anpassen. Die Anpassung an eine Umgebung, in der der Verstorbene fehlt, ist die nächste Aufgabe. Da sind ja Lücken entstanden. Wenn die Ehefrau gestorben ist, musste man plötzlich überlegen, mitunter, okay, woher kriege ich mein Essen? Wie ist es mit der Wäsche? Entstehen Lücken, die müssen ja neu ausgefüllt werden. Da entstehen neue Aufgaben. Und ich habe den einen oder anderen kennengelernt, der dann halt tatsächlich sich ein Kochbuch angeschafft hat. Gell? Ja, ist ja auch eine Herausforderung, um sich zu versorgen. Anpassung an diese neue Umgebung, in der der Verstorbene fehlt, das ist die nächste Aufgabe. Es wird bewusst und deutlich, welche Rollen und Funktionen der Verstorbene im Leben des Hinterbliebenen innehatte. Wir haben das sehr stark als Kinder empfunden, als mein Vater vor 20 Jahren gestorben ist. Das ist mehr als 20 Jahre. Wir haben dann unserer Mutter beigebracht, wie man mit EC-Karte umgeht und solche Sachen. Hat alles er gemacht. Sie hatte auch nie ein Problem gehabt damit. Aber dann musste sie es lernen. Ich könnte euch eine Story erzählen, wie sie das dann gehandhabt hat, wenn sie unterwegs war, ohne EC-Karte. Okay? Und wir haben gesagt, na, das brauchst du doch nicht, das musst du doch nicht. Ja, und dann sind wir auf die Bank und haben ihr das versucht nahezubringen. Und es hat dann auch funktioniert, hat dann auch geklappt. Das sind so Aufgaben, die plötzlich auf einem zukommen. Das hat die ganze Zeit der andere gemacht. Ich brauche mich nie darum zu kümmern. Ob das so gut ist, wollen wir mal dahingestellt lassen. Gell? Vielleicht sollte der Mann früher lernen zu kochen, bevor der andere Teil fehlt. Oder die Waschmaschine bedienen oder was weiß ich, um was es da geht. Ne, so. Ich bin ja sehr dankbar, unsere jüngeren Leute sind da flexibler. Müssen wir so ausdrücken. Also zumindest kenne ich das in meiner Familie. Dass meine Kinder... Ja, einfach, weil beide Teile arbeiten gehen und so, ne, muss ich manches teilen. Geht ja nicht anders. Ist auch gut so. Ist gut so. Aber eben, es entstehen trotzdem Lücken. Sie müssen ausgefüllt werden. Der Hinterbliebene muss nun diese Lücken füllen und auch mit offenen Stellen leben lernen. Da gibt es natürlich Stellen, die können nicht gefüllt werden, gell? Muss man lernen, damit umzugehen. Klar zu kommen, was dazu führen kann, dass er neue Fertigkeiten erwerben muss, die vorher in das Aufgabengebiet des nun Verstorbenen gefallen sind. Das ist so diese dritte Aufgabe, die vierte Aufgabe für die tote Person, einen Platz finden, einen Platz, welcher es erlaubt, sich an die Person zu erinnern. Ganz, ganz wichtig. Gut bewältigte Trauerarbeit bedeutet nicht, dass der Verstorbene vergessen wird. Aber natürlich nicht. Es geht vielmehr darum, die Beziehung zu dem Verstorbenen in eine Erinnerungsbeziehung umzuwandeln. Ich habe mir bedenken, wenn also jemand gestorben ist und man lässt das Zimmer zum Beispiel so über Jahre, wie es damals war. Das könnte so ein Anzeichen sein, wo man überlegen muss. Wie sieht es mit der Trauerarbeit aus? Da ist man irgendwie an diesem vierten Punkt noch nicht so richtig angekommen. Es soll eine Erinnerungsbeziehung sein und werden. Die Erinnerungen können auch wehtun und sie können auch schmerzen, natürlich. Und du wirst feststellen, je mehr die Erinnerung auch letztlich zurückliegt, wo das Ganze geschehen ist, dass der Schmerz nicht mehr so groß ist, dass der Schmerz nachlässt. Es wird aber vermehrt möglich sein, sich vor allem an Schönes zu erinnern. Und das ist ja auch ganz wichtig, sich an Schönes erinnern, an Gutes erinnern, an Dinge erinnern, die mir wirklich wertvoll gewesen sind, die mir konkret auch in meinem Leben weitergeholfen haben. Es ist ja ein Thema für sich, gell? von der Bibel her auch, nebenbei bemerkt, wie gehe ich in der Gegenwart mit der Vergangenheit um? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Untersuch mal die Bibel, was sie dazu sagt. Du, da gibt es Dinge, die sollen wir vergessen, gell? Und da gibt es andere Dinge, an die sollen wir uns erinnern. Und dann gibt es Dinge, die müssen wir loslassen. Also ganz interessant, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Hier geht es dahin zu kommen, sich zu erinnern an Dinge, die gut gewesen sind, die schön waren, die mir weitergeholfen haben, wo ich einfach auch dankbar bin, dankbar bin. Und dann die fünfte Aufgabe, sich allmählich emotional vom Verlorenen lösen und die freigesetzte Liebesenergie ohne Schuldgefühle neuen Beziehungen zufließen zu lassen. Da meine ich nicht unbedingt, dass man dann gleich wieder heiraten muss, gell? Aber weißt du, es geht um die allgemeinen Beziehungen. Ob es in die Nachbarschaft hinein ist, ob es in die Verwandtschaft hinein ist oder so. Diese Liebesenergie wieder da hineinfließen zu lassen. Das Verlorene darf einen festen Platz haben in unseren Herzen, in unseren Gedanken und eventuell auch in unserem Zuhause. Jedoch eben nicht mehr alles beherrschen. Und das ist wichtig. Das Verlorene darf mich nicht beherrschen. Unsere Liebe wird nicht mehr ausschließlich nur in die Trauer investiert. Durch das sich lösen und loslassen bin ich in der Lage, meine Liebe in neue Beziehungen zu investieren. Und mit dem Loslassen hat man ab einem gewissen Alter sehr intensiv zu tun. Manchmal habe ich den Eindruck, Gott bereitet uns vor, ne, auf das endgültige Loslassen. Ich habe so vieles schon loslassen müssen. Und manchmal ärgere ich mich darüber, dass es nicht mehr funktioniert. Das sind von mir aus Kleinigkeiten. Gell? Ich mache ein Beispiel. Ich habe einen 87-Jährigen bei mir in der Gemeinde. Und er sieht nicht mehr so gut. Wenn ich bei ihm am Gartentor stehe, klingel ich und dann muss er ganz mühsam seine Treppe runter, muss mir aufschließen. Du, früher bin ich drüber gejumpt, gell? Und dann stand ich direkt vor der Haustür. Oh, geht das nicht mehr? Aha. Irgendwann habe ich das festgestellt, ich kann drüber klettern, ich krieg's noch hin. Aber das war's dann auch. Und das sind so Anzeichen von Loslassen. Ich habe manchmal den Eindruck, Gott bereitet uns vor. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, als ob er uns deutlich macht, sei einfach dankbar für alles, was noch geht. Das erste Mal, als ich so konkret in diese Richtung anfing zu denken, das war mit 33. Ich hatte einen Seniorenkreis, ich bin mit meinem kleinen Bus Zeug rumgefahren, habe die Senioren eingesammelt und habe mir dann so einen Tritt gemacht. Ich hatte schon eine Stufe, ne, in meinen Bus rein, muss ich schon sagen, ne? Aber die erste war schon etwas arg hoch und ich habe dann mitgekriegt, wie mühsam die da einsteigen. Und ich reingehüpft, rausgehüpft und so weiter. Und da habe ich so das erste Mal so gedacht, Mensch, du kannst ja dankbar sein, ne, dass das so gut funktioniert. Ja. Dankbar sein für das, was funktioniert. Nichts ist selbstverständlich. Es kann sein, dass es morgen ganz anders aussieht bei dir, gell? Sei wirklich dankbar, egal wie alt du bist. Du brauchst nicht zu warten, bis du 60 bist oder mehr, so wie ich, Ü60, gell? Nee. Um dankbar zu sein. Sei dankbar für alles, was funktioniert. Wisst ihr, je älter wir werden, desto weniger nehmen wir die Dinge für selbstverständlich. Es ist tatsächlich so. Es ist schon interessant, ne, wie sich da einfach auch was wandelt, was verändert und so. Ich habe, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte meinen Körper mit der größten Selbstverständlichkeit in Anspruch genommen. Ich habe wenig nach rechts und links geguckt. Wenn ich Arbeiten vor mir hatte, habe ich gesagt, okay, fange ich morgens um 7 an und höre abends um 11 auf. Dann bin ich schon fertig. Heute? Okay. Da brauche ich erstmal genügend Zeit, das heißt für mich ein paar Tage, gell? Dann teile ich mir die Arbeit auf. Du, sonst klappt es nachts nicht mehr. Da kriege ich Krämpfe und sonst was. Dann merkst du einfach, okay, es geht nicht mehr so wie früher. Loslassen, loslassen. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und auf der anderen Seite dankbar zu sein für alles, was funktioniert. nichts als selbstverständlich zu betrachten. Herr, danke für das, was funktioniert. Also letztlich sich als fünfte Aufgabe emotional vom Verlorenen lösen und die freigesetzte Liebesenergie ohne Schuldgefühle in andere Beziehungen, neue Beziehungen fließen lassen. Wir kommen zu dem Themenbereich Rituale als Lebenshilfe. Auch das gehört damit hinein. Ein Ritual ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle oder feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Rituale helfen uns in besonderen Situationen, welche das Leben hervorbringt, eine besondere Bedeutung zu geben. Von daher sind Rituale wichtig. Wir kennen Rituale für alle großen Übergänge von einer Lebensstufe zur anderen. Fängt bei den Kleinen schon an, gell? So 6, 7 Jahre alt, das ist die Schultüte, oder? Ja, wichtiges Ritual. Hab's jetzt wieder mitgekriegt von meiner Enkelin. Die ist dieses Jahr eingeschult worden. Und so, und natürlich, Schultüte. Der Abschlussball gehört da dazu. Die Hochzeit, Beerdigung, Gedenken des Todestages, Friedhofsbesuch und so weiter. Weißt du, auch wenn es dich schmerzt, geh hin, stell dich diesem Schmerz, gehört dazu, ist wichtig. Und lass uns nie in die Richtung arbeiten, dass wir das versuchen wegzuschieben. Nein, wir wollen uns diesen Dingen stellen. Diese Rituale sind uns eine Hilfe, um diese Übergänge zu erleichtern. Dadurch, dass Rituale auf vorgefertigte Handlungsabläufe und altbekannte Symbole zurückgreifen, vermitteln sie Halt und Orientierung. Und Menschen in diesen Krisensituationen sind haltlos. Sie sind oft orientierungslos. Oft geschehen solche Rituale im Gemeinschaftsvollzug und fördern dadurch den Zusammenhalt. Ich fand es sehr interessant, hier plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, bei der Beerdigung von meiner Mutter, da gab es unter meinen Geschwistern Aussprachen. Ich habe 9 Geschwister und eine recht große Familie, meine Herkunftsfamilie, und gab es Aussprachen. Ich habe dann, meine Geschwister wohnen bis auf einen Bruder alle in der Schweiz. Ich habe dann zu 2 von meinen Brüdern gesagt, du, es wäre gut, wenn wir ein Familientreffen machen würden. Ich habe die Befürchtung, dass wir uns sonst nur noch auf irgendwelchen Beerdigungen sehen. Und tatsächlich haben es 2 dann in Angriff genommen, den Jüngsten und der Älteste zusammen. Und jetzt haben wir einen Termin. Ich habe gesagt, wenn ihr mir ein Jahr vorher einen Termin gebt, kein Problem, ich bin da. Ich baue alles andere drumherum. Ich muss es nur rechtzeitig wissen. Ich freue mich darüber. Es sind manchmal Anlässe, wo Dinge neu beginnen können auch. Rituale helfen. Sie geben Halt und Orientierung. Und sie geschehen oft eben in diesem Gemeinschaftsvollzug. Der Betroffene ist dadurch nochmals ganz anders eingebunden und steht nicht alleine da. Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, es ist gut, wenn du wieder mal hingehst nach 3, 4 Wochen, gell? Also in der ersten Zeit ist alles Mögliche anwesend und dann verliert sich das. Lass uns solche werden, die sagen, jawohl, vielleicht ist es gut, wenn du in der ersten Zeit gar nicht oft dort bist, aber dafür später, wenn alle anderen weg sind, sodass er eben nicht alleine ist. Er ist eingebunden, er steht nicht alleine da. Rituale stiften und fördern Gemeinschaft. Rituale sind immer wiederkehrende Handlungen oder Abläufe, welche die Komplexität des Lebens vereinfachen. Es gibt Abschiedsrituale, es gibt Willkommensrituale, Erinnerungsrituale, es gibt auch zyklische Rituale. Die ganzen christlichen Feste gehören dazu, gell? Übrigens, unsere Kinder teilen das so ein bisschen danach ein, gell? Also Sommerferien gehören dazu, ne? Ganz wichtig bei den Schülern. Dann natürlich Weihnachten auch ganz wichtig. Ostern, okay, das sind so die wichtigsten Feste, ne, wo die Kinder das Jahr so ein bisschen aufteilen. Sie alle, diese Rituale haben ihre Berechtigung und tragen entscheidend dazu bei, dass der Betroffene gerade beim Thema Abschied eher loslassen kann und in das Leben zurückfindet. Wir erleben das öfters im Krankenhaus. Wir haben einen Abschiedsraum und machen dort dann auch eine Verabschiedung. Wir werden dann zum Teil von den Angehörigen drum gebeten. Es wird zum Teil angeboten. Jawohl, wir haben was getan für den Betreffenden. Ich fand es ganz toll. Ich habe das dann nur gehört. Meine Mutter wohnte an der Ostsee oben. Alle Kinder weg, gell? Ich hatte vor ein paar Jahren zu ihr gesagt, sie könnte zu mir runterziehen, wenn sie möchte. Und sie sagte dann, sie muss drüber beten. Oh, sag ich, das ist wichtig, das ist gut, mach du das. Und ein paar Tagen rief sie mich an und sagt, du, ich bleibe. Ich bleib da oben. Ich bin jetzt seit etwa 40 Jahren da. Du, hab ich gesagt, kein Problem. Ich hätte die Gelegenheit gehabt, ich wollte sie dir anbieten, aber ich verstehe das vollkommen. Allerdings verstehe bitte auch, wir können nicht mal schnell zu dir hochfahren. Mal schnell für ein paar Stunden oder so, das wird schwieriger. Nein, das versteht sie schon. Und man hat dann da oben einen Abschied gemacht, man hat sie aufgebahrt in ihrem Zimmer, man hat dann Verabschiedung gemacht vom Missionsleiter aus, das ganze Personal ist zusammengerufen worden. Das war so das Erste, was da geschehen ist. Und es hilft einfach auch. Jawohl, wir haben als Personal Abschied genommen. Meine Mutter gehörte ja mit zu der Gründergeneration von diesem Freizeitheim auch da oben und so. Und von daher war das Personal mit dabei. Wir haben dann Bilder gekriegt und ganz toll, wirklich ganz, ganz toll. Es hilft, solche Rituale können eine entscheidende Hilfe sein, sodass man eher loslassen kann und letztlich dann auch ins Leben zurückfindet. Schwierig wird es immer dann, wenn gar nichts gemacht wird. Erleben wir übrigens auch, gell? Dass jemand im Krankenhaus stirbt und kommt niemand. Sind zwar Angehörige da, aber man findet sie nicht, sie melden sich nicht. Auf Anfragen wird nicht geantwortet. Das ist schon sehr, sehr hart, gell? Beerdigungen und Trauerfeiern sind wichtige Familienereignisse. Sie helfen uns, die Wirklichkeit anzunehmen und auch die Endgültigkeit, welche der Tod mit sich bringt, zu akzeptieren. Also alles spätestens dann, gell, wenn der Sarg nach unten geht, in die Gruft hinein, spätestens dann wird auch jedem Kind, das dabei ist, klar. Okay, das war's jetzt. Und wenn dann die Erde drauf geht,
könnten wir gerade mal lüften vielleicht?
Aber gerne von mir aus, ja. Wir können Lenz nochmal ganz aufmachen. Das haben wir die Eigenschaft, dass es wieder zugeht. Deshalb stellen wir den mal hier hin.
Ich sag's dann, bevor ich erfriere.
Dankeschön, ja. Lass uns ein paar Gedanken hören zu dem, was weh tut und schmerzt. Da geht es mir mehr darum, dass wir ein Fingerspitzengefühl bekommen, einfach auch im Umgang mit Betroffenen. Manche Verwandte und Bekannte werden den Trauernden verletzen, entweder durch Ignoranz, fehlende Anteilnahme, unbedachte Sprüche oder letztlich ein Stück weit das auch herunterspielen, dass es nicht so tragisch sei. Dies geschieht durch Ignorieren. Es geschieht durch Beschwichtigen. Es kann geschehen dadurch, dass man Gefühle bewertet. Du hast kein Recht, irgendwelche Gefühle zu bewerten in diesen Situationen. Es geschieht dadurch, dass man drängt dazu, die Trauer abzuschließen. Ich sage es nochmal, dazu geschieht zusätzliche Belastung. Der Einzelne ist belastet genug. Er hat genug zu tragen. Wir müssen ihn eher entlasten, als noch zusätzlich belasten. Mitunter geschieht es auch dadurch, dass wichtige Tage vergessen werden. indem man sich abwendet, sich einfach nicht mehr meldet. Natürlich ist es schwierig, mit jemandem umzugehen, der von mir aus seinen 2 Jahre alten Sohn durch einen Verkehrsunfall verloren hat. Es ist nicht einfach, dahin zu gehen. Es wäre ein Thema für sich, sich über Trösten auszutauschen oder über Trost und Trösten nachzudenken. Was tröstet wirklich? Wie sieht wirklicher Trost aus? Oder man zieht Vergleiche. Weißt du, wenn du jemandem sagst, ja, aber bei dem war es noch viel schlimmer. Hallo, das hilft ihm gar nicht. Es gibt für ihn nichts Schlimmeres als das, was im Moment passiert ist. Wenn er selber da drauf kommt, und ich habe solche Patienten, beziehungsweise Angehörige, sie sind mit ihrem Säugling in unser Kinderkrankenhaus gekommen, und wie sie gekommen sind, haben sie gefunden, was Schlimmeres gibt's nicht. Waren da auf der Station, hatten Gelegenheit, da zu übernachten, haben andere Kinder gesehen und kennengelernt und haben mir dann gesagt, wissen Sie, dabei ist mir klar geworden, wie gut's meinem eigentlich geht. Okay, dann ist es eine Erkenntnis, die man selber gewonnen hat. Und ich finde das toll, wenn das dahin kommt. Ja, uns geht's ja, was ich hier also gesehen habe. Aber Vergleiche ziehen, die andere Richtung, nein, hilft nicht. Irgendwelche Floskeln helfen auch nicht weiter. Wenn du ihm sagst, es ist vielleicht besser so, hilft ihm nicht. Nein. Nein, wird er dir sagen. Nein, es ist nicht besser so. Vorher war es besser. Wenn du ihm sagst, Gott hat es so gewollt, dann bringst du ihn noch dahin, zu sagen, Gott anzuklagen. Oder eine andere Floskel, es sollte nicht sein. Das sollte wohl nicht sein. Oder aber, ich erwähnte schon, ihr seid ja noch jung. Natürlich sind sie das, auch wenn sie ihr Säugling verloren haben. Und sie sind wirklich noch jung. Und wir können es nur wünschen, dass sie noch mein Kind bekommen, erfahren und erleben dürfen, dass es gesund ist. Dass man es behalten kann. Was sagst du einer Mutter, die ihr drittes Kind verloren hat? Mhm. Da stehst du am Anschlag. Da kommst du selber ins Zweifeln. Auch in die Gedanken, Herr, wieso hast du das zugelassen? Wieso hast du das nicht verhindert? Ja, das hilft nicht, ihr seid noch jung. Es hilft ihnen in der Situation nicht. Von daher, lass uns sehr, sehr wachsam sein, was wir sagen. Und wie gesagt, dann ist es manchmal besser, wir sind still. Wir sagen nichts, du nimmst jemanden in den Arm und bringst zum Ausdruck, ich möchte gerne für dich da sein. Sag mir bitte, wie. Was kann ich tun, dass es für dich entlastend ist? Und vielleicht kommt nichts und vielleicht sagt er, ich weiß auch nicht. Und dann fragst du ihn 2 Tage später wieder, wenn du mit ihm zusammen bist. Und dann fragst du vielleicht nach einer Woche wieder. Um einfach deutlich zu machen, ich bin für dich da. Ich habe keine Antworten. Und ich werde oft gefragt, im Krankenhaus, und das ist so, warum? Warum hat er das da oben zugelassen? Warum? Und ich sage immer, wissen Sie, das ist eine der allerschwierigsten Fragen, die es im Leben gibt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Sie können nur versuchen, dasselbe herauszufinden. Und vielleicht kann ich hier ein Stück weit begleiten. Aber ich weiß es nicht. Wir können gemeinsam versuchen, es herauszufinden. Oftmals steckt hinter diesen Floskeln nur Unwissenheit, Hilflosigkeit, Unbeholfenheit. Wir müssen eines wissen, dass man in der Trauersituation sehr, sehr dünnhäutig ist und jedes Wort auf die Waagschale legt. Von daher brauchen wir umso mehr die Gnade unseres Herrn, den Heiligen Geist, umso mehr das Gebet. Und was denkt ihr, was ich manchmal mache, wenn ich durchs Krankenhaus gehe und ich weiß genau, jetzt muss ich in ein Zimmer rein? Dankeschön, ja, natürlich beten. Herr, bitte hilf. Und ich muss diese Patientin besuchen, die gerade die Nachricht gekriegt hat, dass sie vollkommen durchzogen ist mit Krebs. Heilungschancen? Gleich null. Natürlich weiß ich, Gott kann, wenn er will. Ich traue ihm alles zu. Das ist ein Auftrag, dahin zu gehen. Du gehst dahin. Was soll man sagen? Du kennst die Person nicht. Innerhalb der Gemeinde kennen wir die Leute wenigstens so ein bisschen. Bisschen schon. Nicht durch und durch, aber ein bisschen schon. Aber du kennst sie nicht. Du weißt nicht, wie sie drauf ist, die Person. Ja, und umso mehr ist man dann bereit, auch zum Herrn zu rufen, gell? Herr, schenk Gnade. Und dann erleben darf auch, dass er wirklich Gnade geschenkt hat. Danke, Herr. Nicht ich, du warst es. In solchen Situationen fällt es uns dann leicht, ihm auch die Ehre zu geben, gell? Herr, du warst es. Also sie sind sehr, sehr dünnhäutig und es ist besser, du sagst, dass du sprachlos bist, als dass du solch eine Floskel von dir gibst. Das sind Dinge, die sehr, sehr wehtun, die einfach schmerzhaft sind. Und von daher wollen wir wachsam sein. Praktische Hilfen bei der Trauerverarbeitung. Zunächst mal für den Trauernden selbst. Trauerarbeit muss von jedem letztlich geleistet werden. Je intensiver dies möglich ist, desto besser, tiefer und nachhaltiger wird man loslassen können. Generell sagen wir bei uns im Krankenhaus, es muss ein Mensch erst richtig ankommen bei mir, bevor ich ihn loslassen kann. Von daher sind wir sehr hinterher, dass die Eltern, die so einen Säugling verloren haben, dass sie sich mit ihm beschäftigen. Wir geben so einen toten Säugling ihnen auf den Arm. Er wird eingekleidet, er kriegt ein Mützchen, er wird eingemummelt. Und wir sagen, unbedingt wichtig, einen Namen geben. Dann machen wir ein Namensbändchen für die Eltern. Wir gehen her und machen Bilder, so schön wie möglich. Erinnerungen. Name ist ganz wichtig für jedes Kind. Da musst du nie von einem, ja und da war noch eins, wir nehmen an, es ist ein Junge. Nein. Ja, wir haben drei Kinder und der Leo ist verstorben. Ah, okay. Auch für die Kinder ganz wichtig, die da sind oder die noch kommen werden. Dazu stehen, ankommen lassen nennen wir das. Wir haben Verabschiedungen in unserem Abschiedsraum. Dass die Eltern kommen, die können mehrmals dahin kommen. Je besser jemand ankommt, desto besser kann man loslassen. Früher war das ganz anders, gell? Da hat man den Eindruck gehabt, nein, wir wollen die Mütter nicht damit belasten, mit so einem Verstorbenen. So schnell wie möglich weg, gar nicht zeigen, nichts. Das ist eine ganz andere Kultur und wir merken einfach, wie es den Eltern gut tut, wie es ihnen hilft. Wir haben im Abschiedsraum ein Buch, wo man noch irgendwas reinschreiben kann. Man kann diesem Säugling was mitgeben, ein Herz oder vielleicht von zu Hause selbst was gemacht wurde. Was auch immer. Wir selbst verteilen Herzen, ein kleines und ein größeres. Das Größere wird mit nach Hause gegeben. Da gibt es Eltern, die haben dann so eine schöne kleine Kiste, so ein richtiges Schmuckstückchen. Da sind die Sachen drin. Und zwischendurch gehen sie her und gucken sich die Sachen an. Hilft. Hilft, Erinnerung zu bewahren. Seitdem ich im Krankenhaus arbeite und die Geschwister bei mir in der Gemeinde mitgekriegt haben, dass ich auch in dem Bereich zu tun habe, habe ich Gespräche gehabt. Eine Mutter kommt auf mich zu und sagt, ja, ich habe auch ein Kind verloren. Nein, ich habe es nicht gesehen. Und manchmal schmerzt mich das heute noch. Tiefgläubige Frau, keine Frage, gell? Ja. Aber es war eben ein Teil von uns oder von ihr. Man muss es loslassen. Praktische Hilfen? Loslassen. Es muss zuerst ankommen, richtig gut ankommen, bevor man loslassen kann. Verarbeiten beginnt immer mit Bearbeiten. Hier nun einige praktische Hilfen für den Trauernden selbst. Erstens, schließe Frieden mit deinen Umständen. Akzeptiere es. Schließe Frieden damit. Zweitens, habe Geduld mit dir selber. Sei nicht ungeduldig. Hab einfach Geduld. Geh durch diese Prozesse hindurch. Umgib dich mit Menschen, denen du vertraust. Besuche eine Trauergruppe. Alles Mögliche wird da angeboten. Und kann sein, dass es jemand gibt, der dann sagt, nee, das ist zu belastend für mich. Bin da zweimal gewesen. Okay, dann war es nicht das Richtige. Manch einer kriegt wirklich Hilfe, weil er spürt und feststellt einfach auch, und das ist einfach so, alle die, die das selber durchlebt haben, können da ganz anders auch mit umgehen. Also es wird einfach wahrgenommen und gespürt. Besuche, wenn möglich, ein Trauerseminar. Dass einfach auch hier gewisse Informationen kommen. Wenn du Gelegenheit hast, hilf, dass er zu gewissen Informationen kommt, dass der Betreffende selbst auch mitkriegt, was in ihm da passiert. Dass es völlig normal ist, die ganzen Gefühlsausbrüche. Dass er dafür sich nicht zu schämen hat. Das entlastet ihn wiederum. Führe ein Tagebuch, du einfach aufschreibst und dann im Laufe der Zeit feststellst, okay, jawohl, es ist nicht mehr so wie ganz am Anfang, gell? Einfach von dem auch was gibt, kann eine Hilfe sein. Schreibe etwas über das gemeinsame Leben auf. Besuche regelmäßig das Grab, vor allen Dingen in den ersten Monaten. Immer wieder hingehen. Erlaube dir, traurig zu sein und auch zu weinen. Nimm dir alle Zeit der Welt, die du brauchst, auf deinem Trauerweg. Rede wenigstens mit einem Menschen immer und immer wieder über deine Traurigkeit. Hoffentlich findest du da jemanden, der bereit ist, immer und immer wieder sich das anzuhören. Ich hoffe, du bist jemand, der dazu bereit ist. Irgendwann wird es von alleine nachlassen. Rede wenigstens, haben wir schon gehabt, Entschuldigung, mache einen Tagesplan, wo du dir kleine Schritte vornimmst. Es wird dir helfen, die nötigen Dinge zu regeln. Dass man also nicht nur von seinen Gefühlen sich treiben lässt, hängen lässt, aufgibt, resigniert und den ganzen Tag nur rumhängt. Mach einen Tagesplan. Könnte auch eventuell eine Hilfe sein, wenn du dich selber verpflichtest, einem anderen Rechenschaft abzulegen. Hast du es wirklich auch umgesetzt? Einfach, dass man da so ein bisschen Antrieb kriegt, gell? Plane die Wochenenden bzw. die schwierigen Zeiträume. Da gehört der Todestag dazu, gell? Dass der geplant wird. Am besten ist, wenn jemand bereit ist, mit dir zusammen den Tag zu verbringen. Weihnachten ist eine schwierige Zeit, gell? Ja, das sind einfach so besondere Zeiten, die sollten geplant werden. Achte auf deinen Körper, dass er seine Bedürfnisse gestillt bekommt. Da gehören ganz die banalen Dinge dazu. Obst, Gemüse. Achte bitte mit, du als Begleiter. Salat, Vitamin B, C und E. Sowie Mineralstoff Magnesium. Das alles ist empfehlenswert. Genügend Schlaf, nötige Hygiene. Sich nicht gehen lassen. Die Gelegenheit hast, ermutige dazu. Weise darauf hin. Mache zur Entspannung des Körpers Spaziergänge, Entspannungsübungen. Große Entscheidungen wie Umzug, Stellenwechsel oder Hausverkauf sollten in dieser Anfangszeit vermieden werden. Solche Trauernde kommen dann schon mal auf solche Ideen. Wegzuziehen. Und ich habe die Befürchtung, dass das dann eher Flucht ist, gell? Das hilft nicht. Und wie gesagt, in solchen Krisensituationen, solche Grundsatzentscheidungen womöglich nicht treffen. Gib Schuldgedanken keinen Raum, sondern nimm die Vergebung in Anspruch. Erlaube dir, wieder glücklich zu werden und gehe liebevoll mit dir selber um. Bestraf dich nicht selber. Auch wenn es schwer fällt, warte nicht darauf, dass Verwandte oder Freunde auf dich zukommen, sondern versuche, den ersten Schritt zu machen. Ja. Oft kommen sie nicht. Sie waren selber noch nicht in dieser Situation, gell? Sonst würden sie vielleicht kommen, weil sie wissen, wie das ist, wenn man so ganz alleine ist. Wohl dem, der eine Gemeinde hat. Ja, der eine Gemeinde hat und wo diese Dinge auch erkannt und gesehen werden und wo man sich wirklich bemüht, in dieser schwierigen Zeit intensivst an der Seite des Betroffenen auch zu stehen und zu sein. Sicher ist, dass du deinen verstorbenen Partner, Verwandte oder Freund nie vergessen kannst oder wirst. Die Erinnerung an ihn wird dich im Laufe der Zeit jedoch nicht mehr so stark schmerzen. Das ist sicher. Und dahin wollen wir gerne kommen. Dann ist die Frage, wie können Angehörige und Freunde ganz praktisch helfen? Ich gehe mal davon aus, dass hier kaum ein Betroffener ist, ne? Das heißt, jetzt sind wir gefragt. Das ist gut. Trauernde Menschen wollen kein Mitleid. Sie brauchen Trost, sie brauchen Hoffnung, denn ihre Welt hat sich für sie total verdunkelt. Im Folgenden wollen wir einige Anregungen und Hilfestellungen für den Umgang mit trauernden Menschen festhalten. Denn oft sind wir hilflos, wissen nicht, wie wir mit ihnen umgehen sollen und was wir ihnen sagen können. Und dieser Hilflosigkeit und Unsicherheit ist es zu verdanken, dass wir uns nur allzu oft von den Trauernden zurückziehen. Und wenn sie dann nicht so reagieren, wie es vielleicht auch gut wäre oder angebracht wäre, gell, ziehen wir uns noch eher zurück. Man möchte sich dem ja nicht unbedingt aussetzen. Wir wollen Verständnis haben für Reaktionen. Wir wollen sie dem einfach auch schultern, dass man in einer Ausnahmesituation ist. Erstens, sag ihm, dass du auch sehr traurig bist über den Tod seines geliebten Menschen. Ich gehe davon aus, dass es die Wahrheit ist, gell? Also irgendwas vormachen, bitte nicht. Ich sage nochmal, sie haben sehr, sehr feinfühlige Antennen. Und wenn das rauskommt, dass du das nur so sagst und nicht wirklich meinst, dann bist du unten durch. Dann hast du das Vertrauen verspielt, das notwendig ist. Gell? Immer wenn wir irgendwas bewirken möchten, das ist egal, um was es geht, bewirken möchten im Leben eines anderen, ist das Vertrauen die Basis dazu. Immer. Hat immer mit Beziehung zu tun. Wie sagte mal jemand auf der Bibelschule in Brake, war das schon ein paar Jahrzehnte her, aber ich werde es nie vergessen, und es ist ein Leitsatz, den ich habe: Gewinne einen Menschen für dich und du bist in der Lage, ihn für Jesus zu gewinnen. Es hat mit Vertrauen zu tun. Gewinne einen Menschen für dich. Auch was so einen Trauernden anbelangt. Gewinne ihn für dich, wenn er spürt. Du meinst es aufrichtig, du meinst es ehrlich. Du hast nicht irgendwelche Dinge, die du von ihm verlangst. Du willst ihn nicht zusätzlich belasten. Im Gegenteil, du willst ihn entlasten. Du bist bereit, Opfer zu bringen. Dann wächst da Vertrauen. Und dann kann man plötzlich auch ganz andere Dinge sagen, die ein anderer nie sagen könnte. Weil der Betroffene nicht hinhören würde. Weil er das vielleicht auch als persönlicher Angriff empfinden würde oder wie auch immer. Aber so funktioniert es mit allem. Wenn wir irgendwo was bewegen möchten im Leben eines anderen, es hat mit Vertrauen zu tun. Es hat mit Vertrauen zu tun. Schreibe ihm eine Trauerkarte, die anders ist als die üblichen Kondolenzschreiben und Beileidswünsche. Gehe auf ihn persönlich ein, schreibe ein schönes Gedicht dazu, ein persönlicher Brief. Stell dir vor, ein Brief von Hand geschrieben, in unserer Zeit heute. Okay, ich habe kürzlich einen gekriegt. Ja, an meine Arbeitsstelle. Habe ich auch einfach sehr gefreut. Jemand, der sich bedankt hat, dass ich einen Besuch gemacht habe bei einer Angehörigen bei uns im Krankenhaus. Ich hatte denen dann geschrieben, selber auch, Karte beigelegt und so, dass ich das getan habe. Es war der Wunsch von einer 92-jährigen Mutter. Und die Tochter war etwas mehr als 60. Todkrank. Konnte nicht mehr sprechen, konnte sich kaum bewegen, konnte nichts mehr essen. Und sie ist wohl dann auch, nachdem sie nach Hause gekommen ist, ist sie ein paar Tage später gestorben. Schreib einen Brief, von Hand geschrieben. Weißt du, da wird gemerkt, okay, das ist Liebe. Das ist Liebe. Sage ihm ganz offen, dass du für ihn da sein möchtest, aber nicht weißt, wie du das kannst. Bitte ihn dir zu sagen, was ihm gut tun würde. Ganz offen darüber reden, anfragen. Und wie gesagt, vielleicht kommt nichts. Und du fragst sie später wieder. Und du fragst wieder. Und er merkt, es ist dir wirklich ernst. Du möchtest gerne für ihn was tun. Biet ihm deine Hilfe an. Das können ganz banale, ganz praktische Sachen sein, gell? Kochen, putzen, einkaufen. Begleite ihn zu Behördengängen. Ist ja oft eine schwierige Angelegenheit, gell? Man muss ja dann praktisch über die ganze Situation sprechen und so weiter. Dann will man das ein oder andere wissen. Da könntest du ihn begleiten. Wenn der Trauernde dann dazu befragt wird, Angaben machen muss, in dieser Situation ihm beistehen, zur Seite stehen. Das sind so ganz schlichte, einfache Sachen. Aber sie hinterlassen Spuren. Sie hinterlassen Spuren. Unterstütze ihn bei der Vorbereitung auf die Trauerfeier. Auch wenn du denkst, ah ja, das ist eine riesen Verwandtschaft oder er hat ein paar Geschwister. Manchmal weiß man ja nicht, wie das miteinander untereinander ist, gell? Auch da kriege ich einiges mit in unserem Krankenhaus, gell? Da ist eine Mutter, die liegt da, sie hat 3 Töchter und niemand besucht sie. Kein Besuch. Man weiß oft nicht, wie das untereinander, biete die Hilfe an. Wenn ich irgendwas mithelfen kann, sag es mir. Sei bei der Beerdigung für ihn da, beziehungsweise in seiner Nähe. Frag, ob er dich braucht, du auf jeden Fall in der Nähe bist und er dich nur zu rufen braucht. So ihm zur Seite stehst. Gerade auch, wenn man vielleicht vorne hin dann ans Grab geht, gell? So da nicht alleine steht. Du stehst neben ihm, du hast die Freimütigkeit, weil die Beziehung stimmt, in Arm zu nehmen, gell? Dieser Gelegenheit. Lass uns nicht scheu haben, allerdings müssen wissen, wo wir es machen. Gell? Ich hatte kürzlich, hatten wir die erste goldene Hochzeit bei uns in der Gemeinde. Tolles Fest. Und die beiden hatten, wir haben zusammen den Gottesdienst durchgesprochen, auch bibeltextmäßig und so. Und die hatten den Wunsch, sie möchten gerne gesegnet werden für die nächsten 50 Jahre. Gut, sie haben es nicht so ausgedrückt, aber einfach für die nächste Zeit, ich sage gerne. Und wir haben uns vorne hingestellt und ich habe mich in die Mitte gestellt und ich hatte die Freimütigkeit, die beiden in den Arm zu nehmen und habe sie so gesegnet. Und hinterher sagte er, nicht gläubig, noch nicht, möchte ich betonen, noch nicht. Sie ja, und hinterher sagte sie zu mir, weißt du, es hat mich so bewegt, von dir in den Arm genommen zu werden. Wir glauben nicht, was das bewirkt. An der richtigen Stelle, und da brauchst du dieses innere Geführtwerden, diese innere Wahrnehmung. Passt es oder passt es nicht? Manchmal gehe ich her und verabschiede mich von einem Patienten, das mache ich nicht bei jedem, mit Handschlag. Manchmal nehme ich die Hand und lege die andere noch oben drauf. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Viel Kraft. So, und dann merken die, das ist ein besonderer Augenblick. Wir haben so viele Möglichkeiten auch, ne? Unsere Anteilnahme, unser Mitgehen zum Ausdruck zu bringen. Ich wünsche uns da Kreativität. Ich wünsche uns auch dieses, dass wir darum beten, dass der Heilige Geist uns hier richtig führt und leitet, dass Menschen berührt werden, weißt du? Sie müssen berührt werden. Manchmal werde ich gefragt, sind Sie Pastor? Ich sage, ja, ich bin hier angestellt im Krankenhaus, habe hier eine Halbtagsstelle und die andere Hälfte bin ich in meiner Kirchengemeinde tätig. Und wo? Ich sage, ja, das ist ein bisschen weiter weg, ein Großgeher. Ach so. Okay, dann denke ich manchmal, ja, wenn die näher wären, ne, die würden vielleicht mal in Gottesdienst kommen oder so. Das sind einfach so Gelegenheiten auch, ne? Von daher kam mir schon mal der Gedanke, eigentlich wäre es ja gescheiter, ich würde in meinem Ort im Krankenhaus tätig sein, ne, so. Ja. Ist übrigens eine Überlegung, ne, für jeden von uns. Bei euch zu Hause gibt es auch irgendwo ein Krankenhaus. Davon gehe ich mal aus. Dass sie nicht alle nur bei uns in Frankfurt sind. Ja. Also dieses Begleiten, dieses Unterstützen. Schenk ihm ein Buch über Trauer, damit er sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Informiere dich über Trauer und versuche behutsam mit ihm darüber zu sprechen. Auch das sind Möglichkeiten, wo wir mithelfen können. Rege immer wieder ein Gespräch über den verlorenen Menschen an. Sprich über deine Erinnerung an ihn. Es wird ihm gut tun, wenn sich andere auch an ihn erinnern. Andere eben auch nicht nur drüber weggehen, sondern andere sich erinnern an ihn und diese Erinnerung dann mit den Betroffenen teilen. Wie gut. Vielleicht wirst du am Anfang alleine sprechen, mit der Zeit wird sich das ändern. Achte darauf, dass er weint bzw. den Gefühlen freien Lauf lässt und dass er die Trauer nicht verdrängt. Bitte sei wachsam. Du bist nicht in dieser Situation, du kannst da eher wachsam sein wie er. Rede mit ihm darüber, wie wichtig es ist. Dränge ihn nicht, die Trauerphase abzuschließen. Jeder muss hier sein eigenes Tempo finden. Es gibt sehr viele Bücher mit tröstenden Worten, trauernde Suchen nach Trost, Hoffnung. Oftmals sind hier Bücher mit Texten, Geschichten und Gedichten sehr hilfreich. Ermuntere ihn, an einer Trauergruppe teilzunehmen oder sich im Internet mit trauernden Menschen, die ein ähnliches Schicksal hatten, auszutauschen. Wenn er möchte, dass die Kleidung des Verstorbenen aussortiert werden soll, dann hilf ihm dabei. Mach ihm den Vorschlag, dass er ein besonderes Teil aufbewahrt. Fand es sehr interessant. Meine Mutter hat ja in diesem Freizeithaus ein Zweizimmerchen gehabt und so. Und da standen alle Sachen. Und ja, man kam dann auf die Idee, jeder könnte vorbeigehen und irgendwas mitnehmen, was ihm wichtig ist. Und das eine nach dem anderen ist da rein und was mitgenommen, als Erinnerung. Ich bin an einen Ordner dran gekommen, fand ich sehr gut. Da steht alles Mögliche drin. Sehr interessant. Das ist meine Erinnerung. Und wir können jemandem helfen. Jawohl, es ist gut, wenn man loslässt. Auch was Kleidung oder sonst was anbelangt. Aber behalte ein Stück auf. Schreibe ihm hin und wieder eine Grußkarte, einem schönen Gedicht, Spruch oder lustigem Bild. Auch über SMS freut er sich vielleicht. Und wir haben heute ja so viele Möglichkeiten, gell? Ja, uns in Erinnerung zu rufen, zu zeigen, du bist nicht alleine. Ich denke an dich. Darum geht's eigentlich. Ich denke an dich. Begleite ihn bei den Grabbesuchen. Frag, ob du mit ans Grab gehen darfst. Ob er alleine gehen möchte. Was hier ist ganz wichtig auch. Nicht du weißt, was für ihn gut ist, gell? Nicht du gibst die Vorgaben. Er weiß es und du hast so viel Achtung und Respekt, dass du fragst, darf ich das? Oder ist es dir vielleicht unangenehm? Lass ihn diese Entscheidungen treffen. Immer wieder Besuche machen, immer und immer wieder. Zuhören, immer und immer wieder zuhören, zuhören, zuhören. Gemeinsam Alltagsaufgaben erledigen. Körperliche Berührung kann sehr dezent sein. Ich habe einem Patienten bzw. einem Angehörigen auch mal einfach nur meine Hand auf seinen Arm gelegt. Kürzlich habe ich das selber erfahren. Auch ein gutes Zeichen. Eine Patientin, die Nachricht gekriegt hat, dass sie Krebs hat und so. Wir haben zusammen gesprochen und dann hat sie mir so ganz dezent die Hand auf den Arm gelegt. Oh, habe ich gedacht, das ist ein gutes Zeichen. Da ist Vertrauen, weißt du? Wenn jemand so da hockt, das ist auch ein Zeichen, gell? Ja, also einfach auch so wahrnehmen, Körperhaltungen und so weiter. Sei einfach als Begleiter ein Freund für ihn und sei für ihn da. Ich sag's nochmal, das Herz ist das Allerwichtigste. Das Herz ist das Allerwichtigste dabei. Und wenn dein Herz wirklich dabei ist, dann wirst du Wege finden, um für solche Menschen da zu sein. Ein paar Minuten haben wir noch, dann ist unsere Zeit auch um. Ihr wart sehr geduldig. Es ist ein bisschen viel, gell? Jetzt 2 Stunden habt ihr praktisch zugehört. Vielen Dank. Aber zum Abschluss, aus der Trauer heraus lernen. Was können wir konkret lernen? Ich habe nicht viel, 2, 3 Punkte. Das erste ist, Trauer weist uns auf die Vergänglichkeit unseres Lebens und der Dinge dieser Welt hin. Die Trauer macht uns deutlich, dass Leben immer auch mit Abschied und Trennung zu tun hat. Sie fördert dadurch eine Haltung, die uns hilft, den Augenblick und das Vorhandene zu schätzen. Bitte schätze es jetzt schon, bevor es dir genommen wird, gell? Ob es dein Ehepartner ist, mit dem du 40 Jahre verheiratet bist, wo man einfach schon sich an manches gewöhnt hat und vor allen Dingen an das Gute, gell? Oh ja, das ist mittlerweile selbstverständlich. Am Anfang bist du noch aus allen Wolken gefallen, was du da alles bekommst und so, ne? Mittlerweile, ja, ist halt so, ne? Ja, manchmal nimmt Gott uns etwas weg, damit wir es neu schätzen lernen. Das macht er auch. Wir wissen nicht, wie lange wir es noch halten, behalten und auch erleben dürfen. Was uns Not tut, ist die Tatsache, dass wir viel zu vieles an positiven Aspekten unseres Lebens als ganz normal und selbstverständlich sehen. Auch ein ganz wichtiges Thema in meinem Dienst im Krankenhaus, dass ich mit den Menschen darüber rede, wie dankbar wir eigentlich sein können und dass wir zu viel selbstverständlich nehmen. Dankbarkeit ist ein Riesenthema bei mir. Und dann rede ich über das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, wenn wir aufdrehen, gell? Du, und wenn es mal braun kommt, wie reagierst du? Was ist das wieder für eine Sauerei? Was machen die denn da irgendwo wieder? Ja, das Licht, wir betätigen einen Schalter, natürlich kommt Licht. Die Heizung, ja, wir drehen sie auf, gell? Und sie wird warm. alles so ganz viele selbstverständliche Dinge. Das Gesundheitswesen. Ja, lassen wir das Thema. Ja, aber wir können so dankbar sein, so dankbar einfach auch sein. Ich sage immer, ich bin so dankbar, dass ich in diesem Land hier leben darf. Kannst du etwas dafür? Normalerweise nicht. Wenn du hier hineingeboren worden bist, du, ich hätte genauso, was weiß ich, wo auf die Welt kommen können. Und dann würde alles ganz anders aussehen. Ich bin so dankbar. Ja, dieses, dass man die Dinge einfach auch nicht als selbstverständlich nimmt, sondern als wertvoll sieht, dankbar ist, dass man es haben darf. Wir sollten nicht warten, bis wir es nicht mehr haben, sondern heute lernen, abschiedlich zu leben. Das heißt, im Bewusstsein zu leben, dass die Annehmlichkeiten des Lebens plötzlich zu Ende sein können. Mir ist zum Beispiel bewusst geworden, seitdem ich im Krankenhaus arbeite, dass ich noch nie eine Nacht im Krankenhaus zugebracht habe. Bis auf meine Geburt, aber das habe ich da nicht so richtig mitgekriegt. Gell? Aber sonst, stell dir vor, ich stelle mich drauf ein. Es wird eine Frage der Zeit sein, ja, wenn es normal läuft, gell, dass es irgendwann losgeht. Herr, ich danke dir dafür. Das ist so ein Segen. Und wenn ich manchmal andere mitkriege, ja, kürzlich sagte mir jemand auch, wissen Sie, die letzten 2 Jahre, die waren gekennzeichnet von Krankenhausaufenthalten. So ein Ding nach dem anderen. Da weißt du gar nicht, was du sagen sollst, gell? Ja. Und da kannst du innerlich nur sagen, danke, Jesus, danke, dass es mir so gut gehen darf. Gut, ich habe auch so meine, ja, wie sagt man so schön, Zimperlein, genau, meine Wehwehchen, gell, und so. Ja, ja, aber das ist nichts Gravierendes. Ich bin dir so dankbar dafür. Also abschiedlich zu leben, das heißt in dem Bewusstsein zu leben, dass die Annehmlichkeiten des Lebens plötzlich zu Ende sein können, dass der geliebte Mensch plötzlich nicht mehr da ist und so weiter, dass er uns plötzlich nicht mehr hat. Trauer will uns lehren, dass wir nichts als selbstverständlich nehmen können, sondern alles ein Geschenk und eine Gabe der Liebe Gottes ist. Lehre uns bedenken, was denn? Ah, toll, den Vers kennen wir. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Mit welchem Ziel? Dass wir klug werden, ja. Dass wir klug werden. Alles ist vergänglich. Und natürlich, ja, ich kann jeden verstehen, der Jesus nicht hat. Da möchte man natürlich diese ganzen Thematik aus dem Weg gehen, gell? Man möchte ja nicht sterben. Auf gar keinen Fall. Man weiß ja nicht, erstens, wie passiert es. Das sind die 2 großen Ängste, ne, wenn es um den Tod geht. Wie sterbe ich? Und das zweite ist, wo geht es anschließend hin? Das sind die 2 Riesenängste, mit denen wir konfrontiert werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Es ist besser, wo zu sein? Im Haus der Freude und im Haus der Trauer. Ja, ja. Dadurch werden wir klug, gell? Jesus ging in das Haus der Trauer. Er stellte sich dem Leid, dem Schmerz und der Hoffnungslosigkeit. Denken wir nur an den Teich Bethesda. Denken wir an den Trauerzug. Hinein. Ja, das ist ja ganz interessant. Da kommt ein Zug, ein Trauerzug aus der Stadt raus und ein Freudenzug hat die andere Richtung. Jesus und seine Nachfolger. Und die 2 Züge, sie begegnen sich, gell? Und Jesus sieht dieses Leid. Er sieht die Not von dieser Frau. Sie hatte einen einzigen Sohn, ihre ganze Hoffnung, ihre Altersvorsorge ruhte wo? Ja, auf diesem Sohn natürlich. Und jetzt ist er gestorben. Und er, der Fürst des Lebens, begegnet diesem Zug, gell? Und er erweckt diesen jungen Mann und er gibt ihn seiner Mutter zurück. Das wird das Leben von dieser Frau radikal verändert haben. Ich bin überzeugt, sie wird sich mit diesem Mann Jesus auseinandergesetzt haben. Sie wird sehr wahrscheinlich hinter ihm hergezogen sein. Sie wollte hören, was er zu sagen ist. Was ist das für einer? Wisst ihr, und so sind auch wir in der Lage, Menschen für Gott zu gewinnen. Sie müssen dich so erleben, dass du anders bist wie die Normalen, wie die anderen. Anders. Dass du interessant bist. Dass sie neugierig werden. Was ist das für einer? Was ist das für eine? Was treibt sie an? Und wir werden ganz andere Möglichkeiten haben, so wie Jesus es getan hat, auf seinen Vater im Himmel hinzuweisen. Auf diesen lebendigen Gott hinzuweisen. Jesus, er ging dorthin. Oder denken wir auch an Martha, Maria und Lazarus. Ah, so eine tolle Geschichte. So eine tolle Geschichte. Herr, wärst du hier gewesen, der wäre nicht gestorben. Diese Anklage irgendwo, wir haben ja eigentlich rechtzeitig gerufen, gell? Was hat Jesus gemacht? Hast du es schon mal gelesen? Der hat nochmal gewartet. 2 Tage. Er wollte sicher gehen, gell, dass der tot ist. Ja, warum denn? Und er wusste, was Gott der Vater vorhat. Gott wollte ihn durch seinen Sohn zum Leben zurückholen. Das war ein Riesenzeugnis, weit herum. Ein Riesenzeugnis. Ja, Jesus, er ging letztlich dem Haus der Trauer nicht aus dem Weg. Er ging hinein. Er ging hinein. Er ist diesen Menschen begegnet. Er hat einer Martha geantwortet, er hat einer Maria geantwortet. Er hat sie hingewiesen letztlich auf das, wozu er in der Lage ist. Er hat sie darauf hingewiesen, was uns erwarten wird. Möge der Herr es uns schenken, dass wir alle Unsicherheit, alle Blockaden, alle Hilflosigkeit und alle Unbeholfenheit ablegen können. Blockaden, alle Hilflosigkeit.